Ich möchte ganz herzlich willkommen heißen zum Stadttag, Stadttag mit Karls Kühne Gassenschau. Ich möchte Sie, Publikum vor Ort in der Kohlmein, begrüßen und auch Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Stadtfilter. Bevor ich die vier kühnen Artisten begrüße, so ganz direkt beim Namen, möchte ich noch ein paar Zahlen und ein paar Fakten vorausschicken. 580'000 Zuschauerinnen und Zuschauer sind bei der letzten Produktion Fabrik in Winterthur, Olten und in der Romandie angelockt worden, sogar mehr als das. Ich glaube, das ist 580 ist, glaube Silo 8 gewesen, und bei der Fabrik sind es noch mehr gewesen. Angefangen hat alles mit Varieté auf der Gasse, mit Klamauk. Dann hat es erste spektakuläre Freilufttheater gegeben. Sie kennen sie wahrscheinlich alle. Baustelle, Steinbruch, Stau, Aqua, Silo 8, Fabrik. Dazwischen noch ein Abstecher zum Zirkus Knie. Und jetzt kommt Sektor 1. Es ist die 22. Produktion von Karls Kühne Gassenschau. Ja, und all die spektakulären Auftritte und die wunderbaren Bilder, die aufwendigen Produktionen sind von ein und derselben Truppe initiiert worden, inspiriert worden, ins Leben gerufen und zum Leben erweckt worden. Seit sage und schreibe 32 Jahren sind die vier, ist das Quartett, unterwegs miteinander. Sie haben letztes Jahr den Schweizer Theaterpreis bekommen, vorher hat es mal den Prix Valo gegeben und den Schweizer Kleinkunstpreis. Die Sympathie für die Truppe, die ist ungebrochen. Eine Truppe, die im Spannungsfeld von Klamauk und Kunst, von Freiheit und Unternehmergeist ist, von Naivität und Professionalität. Alles das bringen sie unter einen Hut. Und jetzt kommen sie zum dritten Mal in den Industriepark in Oberwinterthur. Und ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, aber im Vorfeld von dem Stadttag und der Medienkonferenz, die Karls Kühne Gassenschau gemacht haben, habe ich keine einzige Stimme gehört, die irgendwie etwas dagegen gehabt hätte. Die irgendwie skeptisch oder nicht begeistert gewesen wäre. Also es schwingt so einen Stolz mit und ich habe mir überlegt, mit was lässt sich das vergleichen, wenn man in Winterthur so an etwas Ähnliches denkt. Mir ist dann das Sulzer-Areal in den Sinn gekommen. Da haben die Leute so einen Stolz, es ist etwas Einzigartiges und ja, es geniesst grosse Sympathie, hat ja auch ein bisschen den Industriecharme und den kann man euch als Pionier in der Kunstszene eigentlich, kann man ja da auch eine gute Parallele bringen. Und mich erstaunt, warum die Begeisterung so gross ist, weil also ich finde es ja schon fast ein bisschen überheblich, oder? Also 5 Hektar Land brauchen die kühnen Artisten für Bühnen, Tribünen, Gastronomielandschaft, Werkstätte, Unterkünfte für Schauspieler, Musiker, Stuntmen, ihr nennt die Kaskadeure, Bürotechniker sind auch erwähnt. Sie wollen eine Brücke bauen, damit die Leute, die mit dem Auto kommen, möglichst angenehm vom Parkplatz zum Theaterareal kommen. Eine Brücke. Sie verpulvern das 5-Millionen-Budget, verbauen 200 Tonnen Stahl und pro Vorstellung sollen 1400 Zuschauerinnen und Zuschauer kommen. Also ein riesen Auflauf, das gibt ja Dreck, das gibt Lärm und alle sind begeistert. Also andere würden auf mehr Widerstand stoßen. Und jetzt komme ich zu euch und lasse gerne das Wort euch. Paul Weilenmann, Brigitte Mag, Markus Heller, Ernesto Graf. Zuerst einmal einen warmen Applaus. Es würde mich jetzt wundern, was würdet ihr sagen? Was ist das Geheimnis? Was sind die Geheimnisse für den Erfolg, für die Sympathiewelle, die euch da entgegenschwappt? Oder seht ihr das ganz anders? Stoßet ihr auf Widerstand? Wer will das Wort? Paul Weilenmann.
Ja, also vielen Dank für all die Lobesreden, die wir da hören. Das freut uns natürlich sehr und ehrt uns auch. Und hören wir auch gerne, gerade in dieser Phase, wo wir eigentlich ganz um einen anderen Not sind und vor allem kämpfen mit Problemen lösen. Und Widerstand hat es dort also mehr als genug. Und da sind wir extrem froh, dass wir von der Bevölkerung und von den Ämtern und von der Stadt so angenehm willkommen geheißen werden. Das hilft enorm und ich denke, ohne das würde das alles sicher nicht gehen. Warum das so ist, das stelle ich einfach mal vor allem fest, dass es einfach lässig ist, dass es so ist. Und das kann man ja sicher nicht in einem Wort zusammenfassen. Wir haben uns immer Mühe gegeben, dass wir das machen, was wir am besten können und was uns auch selber immer gut gefällt. Und weil es auf der Straße angefangen hat, ist das auch immer sehr im Kontakt mit dem Publikum gewesen. Wir hätten uns nie können etwas erlauben, das nicht ankommt und wo nicht für das Publikum wäre. Und das haben wir so verinnerlicht, auch mit den grossen Produktionen. Und ich denke, da ist einfach eine Sympathie da geblieben, wo wir brauchen und wo wir profitieren davon.
Würden die alle gerne so eine Begeisterung auslösen? Was ist es denn? Ist es der Übermut, der letztlich zum Erfolg führt? Weil mit dem stechen ihr ja schaurig raus, oder? Ernesto Graf.
Ja, ich habe das Gefühl, ich glaube, wir fühlen uns nicht wirklich als Produzenten. Also wir fangen nicht an als Produzenten und suchen uns Leute, wo wir können als Produzenten animieren können, um etwas zu machen. Sondern wir gehen eine Art selber hin, weil wir einfach Spass an dem haben und weil es uns drängt und weil wir den Plausch haben, die Sachen zu machen, auszuprobieren, unmögliches Zeug möglich zu machen und immer wieder neue Themen finden, wo uns packen und wo wir dann auch umsetzen können. Und ich habe schon das Gefühl, es hat viel mit dem zu tun, dass die Grundmotivation nicht ist, wir sind Produzenten, jetzt müssen wir etwas machen, sondern wir haben Lust, etwas zu machen.
Aber es ist ja schon noch schwierig, oder? Plötzlich ist man erfolgreich, man hat ein Unternehmen, man muss das irgendwie am Leben erhalten, da hängen Menschen dran, wo einen Lohn, wo Arbeit für euch machen oder mit euch machen, wo lohnabhängig sind. Irgendwann kommt man doch in das Fahrwasser, wo der Übermut vielleicht dann auch ein bisschen abnimmt. Und trotzdem haben die es geschafft, eure Begeisterung zu bewahren. Also so mindestens nimmt man euch wahr, Brigitte Maag.
Ja, das ist jetzt.
Wie schafft ihr das? Das ist ja etwas, was wahrscheinlich manche andere Truppen auch gerne würden.
Wahrscheinlich stecken wir uns gegenseitig an. Ja, es ist, glaube ich, schon die Neugier. Und ich finde, wie du da im Vorspann gesagt hast, eine Mischung zwischen Naivität und Professionalität, das ist sicher drin. Also manchmal nach der Premiere schaue ich so und denke, das ist ganz schön frech, das Thema zu nehmen. Das hat ja so, ist ja so peinlich, es hat ja schon peinlich, so naiv erzählt. Oder? Und dann haben wir es aber irgendwie haben wir es geschafft.
Okay. Irgendwie gehen wir rein und lassen uns auch.
Allein würden wir es nicht schaffen.
Jeder und allein für sich?
Nein.
Ja. Nein. Okay. Markus Heller, was ist dein Kommentar zu dem, oder was meinst du, ist das Erfolgsrezept?
Also ich denke, eigentlich, ich möchte in die Geschichte ein bisschen zurückgehen. Wir haben die Königsgassenschau haben wir eigentlich nur geplant für 6 Wochen. Am Anfang, das ist eigentlich ganz was Kurzes. Dass jetzt 32 Jahre daraus geworden sind, das hat uns selber verklüpft oder können wir selber fast nicht glauben. Ich denke, wir haben uns ja aus flachen Strukturen entwickelt. Alle haben überall reinreden, alle haben Plakatvorschläge bringen. Und es ist aber in dieser Zeit von dem Strassentheater, wir haben ja eigentlich Strassentheater gemacht, zum eigentlich können die Leute anspringen, zum freche Szenen auf der Straße bringen, weil die Leute nicht mehr ins Theater gegangen sind, haben wir gefunden, also kommt dann nachher, nehmen wir uns den Platz auf der Straße. Und nach den ersten 6 Wochen, die wir da gespielt haben, wir haben so den Plausch gehabt an dieser eigenen Form, die wir entdeckt haben, wo jeder seine Kunststücke quasi zum Besten gegeben hat. Dort sind noch sehr zirzensische Sachen, sind dort vor allem wichtig sein. Dann ist der Herbst gekommen, der Winter. Ich bin wieder auf die Post gegangen, go schaffen und wir sind alle wieder in unsere privaten Bereiche wieder zurück. Und dann ist der Frühling gekommen, da haben wir einander wieder angerufen. Ich habe gerade das Telefon von Paul bekommen. Du, was meinst du, sollen wir den Frühling wieder losziehen? Und dann haben wir uns wieder gefunden, zusammengesetzt, wieder unsere Kühle bunt angemalt, unsere Einräder wieder aufpumpen und dann sind wir wieder eine Runde gegangen. Und so ist das eigentlich Jahr für Jahr ist das immer wieder dazugekommen. Und
Und Markus Heller, und dann liest man in deiner Biografie, die du selber verfasst hast, plötzlich bist du der technische Leiter gewesen. So plötzlich. wie ist das gegangen? Also ist dann plötzlich gross geworden, man ist gewachsen, man musste langsam anfangen, besser planen. Oder hast du deine technischen Begabungen entdeckt, deinen Hang zur Pyrotechnik?
Das ist, ich habe als einziger einen technischen Beruf eigentlich gelernt. Also ich bin gelehrter Orgelbauer.
Mit bestem Lehrabschluss, wie man kann lernen.
Ja, aber leider zum Unwohl von meinem Lehrmeister bin ich dann nicht geblieben in seiner Bude. Auf jeden Fall ist dann, mich hat einfach immer das Physikalische sehr interessiert, das Physikalische. Machbarkeit von gewissen Sachen, physikalische Grenzen auch ein bisschen können zu überschreiten mit Gas, mit Flügen, mit Motoren. Vielleicht ein kleines Beispiel. Ich habe es geliebt, Einrad zu fahren. Und ich habe sehr gut können Einrad fahren. Und habe auch gelernt, jonglieren auf dem Einrad. Nur plötzlich hat mich interessiert, wie ist es auf einem ganz hohen Einrad? Wie verhält sich die Physikalität? Also quasi, wie wenn man auf einem kleinen Einrad fährt oder auf einem ganz grossen. Mhm. Und dann bin ich in die Velo-Clubs gegangen, in die Kunstradfahrer-Clubs, und niemand hatte so ein Einrad gehabt. Und da habe ich mir eins selber gebaut, wo der Sattel auf 3 Meter oben ist.
Du hast immer versucht, das Unmögliche möglich zu machen.
Genau.
Bist du so ein der Heimliche, oder ja, man redet ja immer so ein bisschen, man nimmt die Anlehnung an James Bond, der einen Q hat, oder? So einen, eben den Tüftler. Bist du so ein der Q, der technische Erfindungen macht und sagt, so, und jetzt machen wir aus dem eine gute Show?
Ja, vielleicht nicht der Erfinder selber, mehr so ein der Koordinator. Wir sind jetzt inzwischen, nach diesen 32 Jahren, sind wir doch ein sehr grosses Team. Und es ist nicht möglich, dass ich alles selber machen. Das ist, ich habe manchmal ein Hirngespinst und dann nachher gebe ich jemandem den Auftrag, gewisse Grundlagentests zu machen, und dann, je nachdem, wie die verlaufen, wird das zur Chefsache und ich tue es weiterverfolgen. Und dann muss ich es aber nachher an der Kunst verkaufen.
Aha, ja, so wie echt. He?
Ja, also es kommt auch vor, dass die Kunst eine Idee hat, aber nicht weiss, wie sie umsetzbar ist. Und so geht das ein bisschen hin und her. Also man kann nicht sagen, der eine macht nur das. Und da sind wir einfach eben von unserer Herkunft her einfach zu fest gewöhnt, dass man im Team schafft. Also das Teamwork ist bei uns immer ein grosses Thema gewesen. Mhm. Hat sich allerdings verändert, muss man schon sagen. Wir sind natürlich nicht mehr so basisdemokratisch, wie wir mal waren.
Hat es jetzt einen Diktator gegeben, wie Brigitte Mag sich manchmal wünscht? Es hätte einen Diktator. Habe ich auf deiner Biografie gelesen. Manchmal wünschst du dir,
hast das nicht du geschrieben? Das hat wahrscheinlich der Diktator geschrieben, ich weiß nicht.
Man muss dann den zweiten Teil vom Satz ja noch sagen. Ah, okay. Manchmal wünscht sie sich einen Diktator, weil alles so basisdemokratisch ist. Aber ihr würdet natürlich auch nie an so einem Chef unterordnen. Oder? Das ist ja dann der zweite Teil. Du würdest ja so einen Diktator gar nicht respektieren.
Ja, sollen wir jetzt aus der geheimen Kommandozentrale von der Gassenschau
erzählen? Ja, unbedingt.
Das ist ein Gewusel. Aber der Papi ist der Paul.
Aha. Paul Weilenmann.
Würde ich schon sagen.
Gelernter Primarlehrer. Ich habe immer schon gedacht, und das Klischee bewahrheitet sich offenbar, so ein bisschen, du bist so ein der, wo alles so ein bisschen...
Sind Sie wunder, was du gelesen hast? So ein bisschen,
ja, eben, gelernter Primarlehrer. Schauspielausbildung haben ihr ja alle gemacht. Aber wo so ein bisschen soziales Gewissen ist und ein bisschen, wenn es kracht, mal wieder alle ein bisschen zusammenholt und wieder für ruhiges Wasser sorgt. Ist das so, Paul?
Ja, wahrscheinlich schon. Wir haben das Glück, dass wir so verschiedene Charaktere sind. Und das hat sich so wirklich glücklich gefügt, dass wir jeden so das Terrain können besetzen. Und Papa ist vielleicht so ein Wort, das man nicht so gerne gehört, aber von der Funktion her kann das schon sein. Das habe ich nichts gegeben, ja.
Paul, du hast vorher gesagt, dass es sehr viel Widerstand und Schwierigkeiten im Moment gibt, wo man kämpfen muss. Ist denn das jetzt die Papierrolle auch damit verbunden?
Ja, jetzt muss ich schnell. Ich habe vorher die ganze Zeit überlegt, wenn ich das sagen könnte, was dann könnte so ein Rezept sein. Jetzt ist mir etwas in den Sinn gekommen. Ich glaube, wir stellen uns selber immer so hohe Aufgaben und Schwierigkeiten. Man könnte sich sowieso vorstellen, der Buster Keaton, der das erste Mal den Stunt macht mit der Fassade, mit dem Fenster. Und, man schaut, und ich habe das Gefühl, wir versprechen das den Leuten. Kommen wir schauen, wir machen es heute zum ersten Mal. Und wenn es uns gelingt, dann ist es toll. Und wenn es uns nicht gelingt, sind wir einfach flach gedruckt. Und so fühle ich mich im Moment. Mhm. Wir haben es jetzt noch nie getestet und wir werden es dann irgendwie so im Juni fallen lassen. Und wenn es gelingt, dann werden wir Applaus bekommen. Und wenn nicht, wird es uns flach drücken. Mhm. Und das ist... das klingt vielleicht ein bisschen brutal, aber das ist das Wort kühn, wo wir halt irgendwie immer mittragen und uns selber ein Bein stellen. Und wenn es uns gelingt, das zu überwinden, dann sind wir wieder einen Schritt vorgekommen. Ich kann nur sagen, wir sind im Moment... Ist die Angst ein ständiger Begleiter?
Sie sitzt immer im Knick, habe ich auch gelesen bei dir in der Biografie.
Sie sitzt im Knick und das ist leider so.
Es ist nicht Angst. Panik.
Es ist leider so. Und es ist aber halt auch so, dass es ohne das selten Neues gibt.
Vielleicht können wir ein paar Weile mal mit einem Applaus da kurz ein bisschen helfen und ihm ein gutes Gefühl geben. Aber man muss ja sagen, Paul Weilenmann, das treibt euch auch an. Ihr würdet euch das nicht antun, wenn ihr nicht... also seit 32 Jahren wagt ihr euch immer wieder auf neues Terrain. Es muss ja dann irgendwo auch ein Gewinn daraus herausschauen. Also ist
ja, dann einfach, der Gewinn ist halt, wenn es glückt. Das, ist echt, das hat mit dem Nervenkitzel zu tun. Also, sobald wir etwas natürlich machen, was wir schon kennen oder wo man denkt, ja, das hat man schon gesehen, dann verliert es schon sehr viel an Reiz. Aber es wird auch für uns immer schwieriger, etwas zu finden, was wir noch nicht gemacht haben. Das ist schon
der
nicht ganz einfach.
Die Erwartung vom Publikum ist...
Die Erwartung vom Publikum ist da, aber unsere Erwartung ist mindestens ebenso gross.
Brigitte Mag, noch mal kurz zurück zu dir. Du bist der Mensch in dieser Truppe, der gerne oder wo von Anfang an gesagt hat, wir müssen Geschichten erzählen. Es reicht nicht einfach Varieté machen, sondern wir müssen eine Geschichte erzählen. Ich komme wieder mit einem Klischee. Du bist das einzige weibliche Mitglied in diesem Quartett. Bist du für die poetische Seite von diesen, für die wunderbaren poetischen Details, die neben der Pyrotechnik und den waghalsigen Versuchen eben auch noch ein ganz wichtiger Faktor ist. Bist du für das zuständig?
Nein. Nein, weil Poesie ja sehr oft auch in den Bildern ist und die kommen genauso, und von der Musik, die kommen genauso von anderen Leuten. Ich lege sicher am meisten Wert auf Geschichte. Und so Grundideen, die von der Geschichte herkommen, Grundkonzepte, Improvisationen, Text, alles in dieser Richtung presche ich vor. Und dort ist mir Poesie und Sentimentalität sehr wichtig, aber die kommt nicht nur von meiner Seite überhaupt nicht.
Okay, sehen wir das auch so. Wer ist denn der Poet von euch? Oder?
Sind wir eben alle?
Sind ihr alle?
Das findest du jetzt eben nicht raus.
Okay. Ja, mal schauen. Vielleicht findet das Publikum noch raus, wer weiß.
Aber wir haben früher immer wieder Leute gehabt, die gekommen sind, wo wir noch vor allem auf der Straße waren, haben immer gesagt, aber sag jetzt mal, welcher von euch ist denn eigentlich der Karl? Und ich glaube, dort
die Frage
ist eben,
wäre auch noch gekommen, ja. Ist,
aber nur weil die passt jetzt eben sehr gut zum Thema. Ich habe das Gefühl, dass wir so den Antrieb haben, immer wieder wildes Zeug auszuprobieren und uns eben, wie der Paolo gesagt hat, in Sachen reinzubegehen oder reinzustürzen, wo wir selber nicht wissen, wo das hinführt, hat schon damit zu tun, dass wir, also jetzt vier, aber inzwischen gibt es ja noch viel mehr Karls, jeder eigentlich denkt, er sei der Karl. Und er muss dann den anderen beweisen, dass er eben wirklich der Wildeste, der Verrückteste, der mit der besten Idee, der mit der höchsten Konstruktion ist. Und also in dem Sinne habe ich das Gefühl, jetzt auch wie so, also nicht einen bösen, aber einen Wettbewerb geht schon. Jeder will einen anderen drei oder noch mehr Leute von mir aus zeigen, dass er der Karl ist. Und das hat halt auch viel Energie dann ausgelöst, dass man sich wirklich bis also zum geht nicht mehr ins Zeug gelegt hat und geboten hat, was man kann bieten. Und das eben, und weil wir ja glücklicherweise auch noch vier kreuzverschiedene Charaktere sind, hat es dann irgendwie eine wilde Mischung gegeben. Und das hat uns miteinander extrem weitergetrieben. Halt.
Jetzt muss man aber die andere Frage stellen, oder? Weil ihr ja so kühn, vielleicht sogar tollkühn sind, gibt es dann bei euch auch manchmal, oder gibt es den oder die, die dann auch mal bremst, die mal den Spielverderber spielt? Oder würde sich da jeder hüten davor? Ernesto Graf.
Ja, ich bin das. Ich bin mir dann manchmal ein bisschen in die Rolle gedrängt vorgekommen. Aber eigentlich nicht, weil ich gefunden habe, das ist jetzt gefährlich oder so, sondern einfach, weil ich das Gefühl hatte, wir müssen das so weit wagen, wie wir können, aber wir müssen das noch, dürfen nicht weitergehen, als wir es noch so weit im Griff haben, dass wir nicht als Ganzes irgendwie crashen. Also, dass wir, ich weiß doch nicht, bankrott gehen, was auch immer. Und dort habe ich immer so ein bisschen manchmal das Gefühl gehabt, ich muss den Bremser ein bisschen spielen, obwohl ich natürlich auch immer wollte, das Zeug schlussendlich kreieren.
Da sind wir gerade beim nächsten Stichwort, apropos Bankrott. Du bist der Professor, nein, du hast den Doktor in Mathematik an der ETH studiert. Da kann man jetzt sagen, ja, also deine Berufswahl war ein totaler Fehltritt gewesen, hast du dann zum Glück noch gemerkt. Aber ja, weil Freiheit für dich vielleicht wichtiger ist, oder weil dich Zahlen vielleicht zu fest würden einengen, weil du ein freiheitsliebender Mensch bist. Und trotzdem bist du, weil ja du dann den Doktor in Mathematik hast, der die Zahlen zusammenhebt, der dafür sorgt, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Ist das richtig?
Das ist noch lustig. Also, es hat Zeiten gegeben, wo alle immer gesagt haben, ja, du tust das halt immer alles denken und ausrechnen und so. Und ich habe das zeitweise sogar selber geglaubt. Aber ich habe eigentlich gemerkt, das stimmt überhaupt nicht. Ich mache ganz vieles mit einem Bauchgefühl und damit ich das irgendwie begründen kann, suche ich mir ein paar Zahlen zusammen und sage dann, ja, schau mal und rechne doch mal nach, das muss so sein. Aber ich, auch als Mathematiker, mache ich mir eine falsche Vorstellung, ich will eigentlich nicht mit Zahlen spielen. Warum ich Mathematik studiert habe, ist, weil ich gerne Probleme lösen, Lösungen für Probleme finden, die nicht offensichtlich sind. Und meine, es war natürlich ein super Spielfeld. Ich hatte ein Problem in Hülle und Fülle zum Lösen. Oder mithelfen lösen.
Mhm. Du hast noch etwas sagen, Markus Heller? Oder hast
also, ich bin ja als technischer Leiter bin ich auch für die Umsetzungen zuständig. Und der grosse Unterschied zwischen mir und Ernesto ist der, dass der Ernesto ist eigentlich der, der das Geld einnimmt und ich bin der, der es ausgibt. Und das gibt natürlich schon immer ein Spannungsfeld.
Im Moment sind wir gerade in so einem drin oder ist das im Moment gerade entspannt?
Im Moment ist das nicht ganz so angespannt, wie es auch schon war. Also, wobei der Point of Return, den haben wir schon überschritten. No. Also wir können gar nicht mehr. No return.
Jetzt müssen wir einfach durch.
Jetzt müssen wir sicher durch.
Das bereitet dir Ernesto, dir Paul und dir Brigitte, die ja jetzt nicht fürs Geld ausgeben, in erster Linie zuständig sind, schlaflose Nacht? Oder wie muss man sich jetzt die Phase bis zur Premiere vorstellen? Die Angst, die im Nacken sitzt, ist ja vielleicht auch eine monetäre Geschichte.
Tja. Will man das sagen? Ist ganz schwierig zu erklären. Ich glaube wirklich nicht, dass irgendjemand auf der Welt so funktioniert wie wir. Also wirklich, ich glaube es nicht. Jeder externe Produzent hat schon lange falsch im Knall, wer rausgekumpelt. Weil es ist jedes Mal unkontrollierbar.
Also das Budget längst überschritten?
Das Budget ist egal. Also das ist, man versucht das zu machen, aber es ist nicht kontrollierbar. Einfach aus dem Prozess, wie wir arbeiten. Und ich glaube, ich könnte jetzt das so erklären, es würde es mir wahrscheinlich eh niemand glauben.
Probier es doch mal.
Nein.
Das würde uns schon ein Wunder nehmen.
Ja, also wir haben zum Beispiel kein Drehbuch.
Okay.
Wir haben kein Buch. Wir wissen nicht, was wir spielen werden. Geben aber Geld aus in Millionenhöhe und wissen nicht, was wir spielen. Das kann ich jetzt sagen. Das glaub, da kann ich raus und sagen, ja, gell, Paul, aber das ist nicht so gemeint. Ja, leider ist es so.
Ja, viele sagen, das ist ein bisschen ein Kokettieren.
Ja, eben. Und darum muss ich es gar nicht weiter erklären, weil es ist nicht nachvollziehbar. Es ist einfach das Bauchgefühl, das Ernesto sagt, das wir kennen über die Jahre und Jahrzehnte, dass es etwa in diesem Rahmen drin liegt. Jetzt, was ist, wenn wir das Budget überschreiten? Da können wir nicht sagen, okay, jetzt hören wir auf, wir bauen nur die Hälfte der Tribünen aufbauen. Weil den Rest haben wir ja kein Geld. Ja, nein, um das Loch lassen wir offen. Ja, hat gar keine Chance. Das kann man ja gar nicht machen. Also wir müssen das Loch zumachen und die andere Hälfte von der Tribünen anstellen. Aber wir müssen schauen, dass es ein gutes Stück gibt und die Leute kommen. Das ist der Ausweg. Und nicht einfach sparen. Wir können nicht mit Sparen ein Stück fertig machen.
Dann könnte man ja klassisch sagen, too big to fail, oder?
Ja,
das kennen wir doch von irgendwo.
Das hoffen wir einfach nicht, dass die Fassade, das weisst du schön, an uns vorbeigeht.
Jetzt ist das Marketing gefordert. Wir haben ein paar Leute da von der Kommunikation und dem Marketing. Ich habe mir sagen lassen, dass der Ticketvorverkauf einigermaßen auf Kurs ist. Also in dem Sinn kann man davon ausgehen, auch diese Produktion könnte gelingen und könnte gut kommen, oder? Wir wollen jetzt hier nicht schwarz malen, Paul.
Nein, überhaupt nicht. Nein, das hat aber mit dem, was du eingangs gesagt hast, mit der Sympathie zu tun, die wir sehr schätzen und natürlich auch sehr brauchen, dass die Leute, weil sie gespannt sind, was da kommt und weil sie gute Erfahrungen gemacht haben in der Vergangenheit, jetzt die Billen kaufen, das uns natürlich extrem hilft. Und einfach der Aspekt von den Finanzen mindestens fürs erste Jahr ein bisschen dämpft. Und das ist tatsächlich jetzt nicht meine erste Sorge, aber natürlich, wenn der Vorverkauf ins Stocken kommt, dann schon.
Macht dann schon. Weh. Das ist klar. Schauen wir mal ein bisschen führen. Ihr habt gesagt, ihr habt...
Und wir hoffen, dass das natürlich nicht weit eintreten.
Genau, das hoffen wir alle. Und wir glauben fest an euch. Da bin ich sicher, das kommt gut. Ich glaube, eben, ihr könnt noch nicht viel Detail über die neue Produktion verraten oder sagen. Ihr könnt ein bisschen über das Thema reden. Was man liest, ist, es wird ein Höllenritt. Es hat atemberaubende Stunts, es hat waghalsige Maschinen, intensive Gefühle und nicht nur, eben, wie gesagt, nicht nur Schauspieler, sondern auch Kaskadeure und Stuntmen und viel Pyrotechnik. Da kommt man fast ein bisschen Angst über. Was kann man schon verraten? Was ist, also die Idee dahinter haben wir ja mal zu Vater geschlagen, vor 2,5 Jahren, habe ich mir sagen lassen, Paul. Kann jemand von euch mal kurz erklären und schildern, was wir dann so ungefähr erwarten dürfen? Brigitte Mag.
Oh nein, nicht mich. Ich komme immer Angst über. Das macht den Paul viel besser. Weil ich tue mich immer selber, gerade wenn ich es sage, gerade wieder korrigieren. In dem Moment jetzt, wo ich bin, bin ich immer nur am Versuchen, besser zu machen. Und dann bin ich nicht recht frei. Und er erzählt das viel besser.
Nein, das hat eben damit zu tun, dass Brigitte eben das Buch schreibt, das wir sollten haben und noch nicht haben.
Gehöre ich da an Ton?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin da voll zuversichtlich.
Nein,
das ist ein Prozess. Da sind wir im Prozess, der ist einfach jetzt im Gang. Aber wenn sie anfängt, die Geschichte zu erzählen, dann tut sie während und erzählt, das könnte man noch anders machen oder noch besser und da könnte man noch einen Dreh reinbauen. Darum sage ich jetzt etwas. Also in diesem Stück geht es, der Ursprung von diesem Stück war, dass ein Gefühl von Überforderung im Alltag, wenn man Zeitung liest, Fernsehen schaut, Internet, Nachrichten liest, dass man eigentlich täglich zugemüllt wird mit problematische Nachrichten, die mich zum Teil ohnmächtig stimmen, also zum Beispiel Klimawandel, habe ich keine Lösung. Flüchtlingsströme finde ich tragisch, weiß nicht, was machen. Radioaktiven Müll entsorgen, keine Ahnung, und so weiter und so fort. Und man will eigentlich am liebsten den Kopf ins Sand strecken und nicht hinschauen. Und das Gefühl haben wir gefunden, das interessiert uns einmal, wenn man das würde umsetzen, so ein Lebensgefühl von das Gefühl hat, zugemüllt zu werden und in eine Ohnmacht zu gehen und verzweifelt wollen gegen die Probleme ankämpfen. Und das Wort zumüllen hat uns dann dazu inspiriert, dass man da eben mit so sich das Ganze in einer Abfall... Ich
habe es schon gesehen, mit dem Abfallsack.
Mit dem Abfallsack.
Wo Design das, von Peter Gut.
Genau. Das war so der Ausgangspunkt, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir so weitermachen, dann stürzt die Welt irgendwann einmal ins Chaos. Egal was es ist, wir können jetzt das überzeichnen, nehmen uns die Freiheit und setzen einmal eine Welt ein bisschen in die Zukunft setzen und dann behaupten, die wird zugemüllt im wahrsten Sinn des Wortes. Und wir nehmen das Sinnbild, eben Säck, Müll, Abfall. Und stellen das in eine saubere Welt, stellen, eigentlich muss ich anders sagen, zum Und dann haben wir gesagt, okay, wenn das so ein Problem sollte auf euch zukommen, dass wir zugemüllt werden, muss man als Reaktion muss man viele Regeln einhalten, damit man das kann bewältigen kann. Das ist dann auch das Thema, wo wir jetzt drin sind, dass man sagt, um die Probleme, die wir haben und zukünftige Probleme können zu lösen, braucht es viele Regeln und Disziplin, weil der Mensch hat ja Makel und Schwächen und der schafft es offenbar nicht. Es gibt immer mehr Kriege, es gibt, also hat es eigentlich nicht geschafft. Also muss man jetzt da mal rigoros mit Regeln und reingehen und Disziplin. Und das ist dann die Frage, wie weit kann man den Mensch in so ein Korsett drücken, dass dann zwar die Welt gerettet ist, aber dafür dürfen wir nichts mehr machen. Und das hat uns interessiert, so das Spannungsfeld zwischen, ich sehe es ein, man muss den Abfall sauber entsorgen, ich sehe es ein, man muss Regeln einhalten, Verträge machen mit Staaten, man muss Flüchtlingsfragen lösen. Das zwängt mich, also es gibt ein bisschen das Gefühl von eingezwängt werden. Das sehe ich im Kopf ein, aber in meinem Bauch will er eigentlich frei sein und machen, was er will. Und ist ihm egal. Oder? Und das ist immer so ein Thema, wo wir natürlich sehr daheim sind, nämlich das Freiheitsthema. Zwischen sich eingegangen fühlen in einem Rahmen, in einem Konstrukt und sich frei wählen, sich befreien. Das ist etwas, was bei uns natürlich immer in verschiedenen Facetten vorkommt. Und das ist so ein bisschen dramaturgischer Hintergrund. Wenn wir jetzt da mehr Detail gehen, dann käme ich jetzt in Konflikt mit der Brigitte.
Genau, eben, weil es ist ja noch nicht alles wirklich zu Faden geschlagen, kann man so sagen, oder?
Das schon, aber es ist schon noch nicht im Detail.
Gut, dann lassen wir das noch offen, vielleicht eine
also
Frage.
Es ist ja nicht so, dass ich das Gefühl habe, wir wissen nicht, was machen. Eben, wir wissen nicht, genau. Wir wissen die Dialoge noch nicht. Und wir kennen aber sehr gut Figuren. Wir wissen genau, was wir wollen erzählen. Wir haben schon ganz viele tolle Bilder.
Schöne Musik und am Schluss wissen wir, sollten die Leute klatschen.
Das wäre doch lässig und ich glaube, ihr habt auch ein gewisses Vertrauen, beziehungsweise das Publikum hat ein gewisses Vertrauen in uns, auch wenn du jetzt ein bisschen pessimistisch tönst, Paul.
Ich merke es gerade.
Ganz furchtbar, aber er leidet auch.
Wir haben aber vorher im Vorgespräch davon geredet, es hat glaube ich noch nie so eine aufwendige Bühnenkonstruktion gegeben wie die. Ich nehme an, Markus Heller, das haben wir jedes Mal gesagt, vor jeder Produktion.
Nein, ja, aber das Mal ist es wirklich so.
Das haben wir auch jedes Mal gesagt.
Nein, es ist wirklich, jedes Mal. Also ich kann das zeigen einmal, wirklich. Und ich kann das, ich bin von meinen Kollegen für das Bühnenbild beauftragt worden. Und für das Bühnenbild, ja, soll ich da etwas sagen? Was meint ihr?
Wir hauen dich einfach, wenn es falsch ist. Wie immer.
Also aber die Auflage, die Ausgangslage darf man wohl erzählen. Wenn der Zuschauer bei uns reinkommt, dann nachher sieht er eine wunderbar schöne grüne Landschaft. Und das tönt gut, ja. Das ist
aber noch nicht spektakulär.
Aber es muss es auch nicht sein.
Sag das nicht. Unsere Grüne ist spektakulär.
Ob das Natur ist, ob das der letzte Flecken ist oder der erste Flecken, ob der künstlich ist oder wirklich natürlich. Das lassen wir an dieser Stelle noch offen. Mhm. Auf alle Fälle, für uns ist es einmal, also von der technischen Seite gesehen, ist es ein Paradies, um Installationen zu verstecken, um Überraschungen vorbereiten, um die wunderschöne grüne Landschaft zum Blühen, im wahrsten Sinne des Wortes, zum Blühen zu bringen. Aber mehr.
Also gerade etwas darf ich noch sagen, es hat, glaube, unter dieser Kulisse hat es etwa 6 Meter Baugrube, die ihr schon ausbuddelt habt seit dem letzten August.
Ja, das.
Dort hat ganz viele Sachen Platz, wo man kann als Überraschung drin
das
verstecken kann.
Das stimmt, ja. Das ist ungefähr, man muss sich das so vorstellen, das ist ungefähr der Raum ungefähr in dreifacher Grösse, wo wir da jetzt drin sind.
Ausbuddelt?
Ja, der ist ausgebuddelt, weil all die Überraschungen müssen ja irgendwo Platz haben.
Eben, man darf etwas erwarten. Und an dieser Stelle wollen wir jetzt aber nicht zu viel verraten, beziehungsweise nein, ihr nicht zu viel verraten.
Nein, nein, in Details.
Und ihr lasst euch selber noch ein bisschen überraschen.
Ja, ich müsst ja zuschauen, oder? Wenn ihr ja nicht alles verraten habt. Erzähle ich auch nicht den Tatort am Samstag.
Ja, also vielleicht ist es noch unsere Vorgehensweise. Also quasi wir bauen ja so technische Installationen, so Überraschungen, sagen das Dance, sagen das technische Sachen. Und das sind ja das meiste sind ja Prototypen. Eben wie der Paul vorher gesagt hat, wir müssen eigentlich immer tiefer in unsere Trickkisten greifen, weil wir schon sehr viel gemacht haben und in unserem Machen auch uns selber wieder sehr oft wiedererkennen und denken, nein, das haben wir doch schon gebracht, nein, das können wir jetzt nicht mehr bringen. Also gehen wir weiter auf die Suche. Und darum sind das vielfach Prototypen, also Sachen, die es einfach noch nie gegeben hat. Wenn auch auf einer physikalischen Ebene, in einem physikalischen Versuch. Wir testen es dann immer sehr kurz, in einem kurzen Moment, bis wir es an die Schauspieler übergeben, testen wir es dann an. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht, aber sehr oft entstehen auch Nebenprodukte aus diesen Sachen. Und die Nebenprodukte, schon sehr oft passiert, die entwickeln sich dann fast perlenhafter wie eigentlich die Ursprungsidee.
Das ist ja dann das
Pionierhafte, ja, ich habe ein gutes Beispiel. Ja. Wir haben mal, früher haben wir einmal eine Nummer gehabt mit dem Katapult und dann haben wir so Trümmeln. Und dann haben wir aber keine Trümmeln gehabt, aber wir haben gelernt Trümmeln. Sie haben gelernt Trümmeln. Und dann haben wir nur schnell Schaumstoff gehabt. Und dann haben die wie wild auf den Schaumstoff gehauen und dazu die Trommeln laufen lassen. Das ist zum Schreien komisch. Es ist zum Schreien, noch heute, wenn ich das Video anschaue. Muss ich so lachen. Dabei ist nur, wir haben es nur schnell so testen. Das ist so ein Nebendeffekt, wo man merkt, oh, das, was man geplant hat, ist weniger lustig als das, was wir jetzt schnell ausprobiert haben.
Aber das ist so ein Pionierhafte, das bei euch drinsteckt. Oder? Ich glaube, das macht auch noch vieles aus, weil ihr euch nicht begnügt mit Sachen, die ihr schon kennt. Zeug recycelt im Sinne von, ja, man könnte mal auf die Idee kommen, dass es abgelutscht wirkt. Ich glaube, bei euch läuft man nicht Gefahr, dass man etwas abgelutscht findet.
Wir haben einfach noch die gleiche Machart, wie wir am Anfang hatten, weil wir das einfach so gelernt haben von der Pike auf. Und wir haben diese Art professionalisiert, aber wir haben jetzt nicht angefangen. Also ich habe das auch schon mal gemacht, dass ich einen Text vorgeschrieben habe und den Schauspieler gegeben habe. Dann habe ich gefunden, auf diese Distanz, also auf diese Meter, ist es immer besser, der Schauspieler liefert den Text und man tut es zusammen anpassen, jetzt von meiner Seite her. Es wirkt lebiger. Und wir müssen auf diese Grösse Bühnenbild und Distanz zu den Tribünen müssen wir einfach mit grossen Bildern arbeiten.
Und auf die sind wir gespannt. Und ich darf da sagen, am 9. Juni würde es dann losgehen. Ticketvorverkauf der läuft. Und eben, wie gesagt, glaube ich, nicht so schlecht. Ihr seid jetzt in Winterthur. Winterthur ist euch, glaube ich, ein bisschen ans Herz gewachsen. Beziehungsweise eben, wenn man den Leuten erzählt, Karls König Asenschau, hat man das Gefühl, alle sind schon bei der Gründungszeit bei euch dabei gewesen.
Also eigentlich sind wir Winterthurer. Kann man fast sagen. I'm a Winterthurer.
Kommt gut an. Brigitte Mag. In der Medienmitteilung bei euch steht, Winterthur hätte für euch einen besonderen Stellenwert. Das tönt natürlich sehr, da kann man natürlich alles drin interpretieren. Nicht, Ernesto Graf. Was heisst das genau?
Ja, Winterthur ist die Ortschaft, die mit Abstand am meisten Gassenschaustück schon gewesen sind. Also außer Steinbruch und Aqua, die halt nicht so einfach zu transportieren gewesen sind, sind alle da gewesen. Seit 1984 sind wir mit allen kleinen und grossen Produktionen in Winterthur gewesen. Und die nächste Stadt, weiß ich gar nicht, was die nächste beste ist, aber also weit, die haben nicht halb so viele verschiedene Stücke gesehen wie Winterthur. Also von dem her nur schon ist Winterthur wirklich außergewöhnlich.
Also Bewilligungen sind da am günstigsten gewesen. Warum sind wir sehr oft auf Winterthur? Also in Zürich war es teurer gewesen.
Zürich ist teurer, ja, und Winterthur ist unkompliziert. Oder wie muss man sich das vorstellen? Weil eben Brücken bauen, das Industriegelände, das ihr verbaut, die, sagen wir, relativ hohe Dezibelzahlen, die ihr produziert, das braucht ja auch Goodwill, oder? Ist das da in Winterthur, sind ihr da immer auf sehr willkommene Reaktionen gestoßen, oder habt ihr da auch ein bisschen kämpfen für eure Sache?
Natürlich gibt es immer Momente, wo wir etwas gerne wettet, wo dann nicht so einfach zu haben ist. Aber grundsätzlich sind wir sehr, sehr wohl in Winterthur. Und wir haben in Winterthur auch den Platz, den wir jetzt noch mal brauchen können, der eigentlich ideal ist für uns. Wo auch immer kleiner wird. Nein, wir werden immer grösser. Aber wo jetzt im Moment auf jeden Fall noch lange. Und in dieser Grössenordnung ist es eben extrem schwierig, Plätze zu finden. Es gibt immer weniger Plätze, die so gross sind, wo man wirklich kann wirken kann, wo man kann irgendwie, eben wie gesagt, 6 Meter abgraben, wo es genug Strom, genug Wasser, Abwasser hat, wo man mit dem Auto hinkommt, wo man mit dem ÖV hinkommt, wo man eben nicht zu viele Leute stört, wo wir nicht gestört werden. Das ist, werden die Realitäten in der Schweiz. Und darum sind wir natürlich froh, an einem Ort, wo man uns schon kennt, wo man auch in uns Vertrauen hat. Darum geben wir uns ja auch immer wirklich Mühe, alles zu erfüllen und eben alles zu berücksichtigen, was irgendwie möglich ist, damit wir auch wieder kommen können. Das Ziel ist immer, dass wo immer wir gewesen sind, wir wollen so, dass die Leute eigentlich Freude haben, wenn wir wiederkommen und nicht sagen, nein, um Gottes Willen, nicht die nochmal, oder?
Ist das schon mal passiert, dass wir nicht mehr willkommen sind?
Nein, ich kann mich nicht erinnern. Aber ich kann mich erinnern, wo wir im Knie waren, hat Brigitte einen Film gemacht. Sie hat dort nicht mitgespielt, sie hat nur einen Ski gemacht. Und sie hat dann dort eigentlich vor allem als Marokkaner gegangen. Sie hat ein Interview, da sind wir überblieben, mit dem Freddy Knie gemacht. Und dann hat sie den Freddy Knie gefragt, warum denkst denn du, ist der Zirkus Knie so erfolgreich? Und dann hat der Freddy Knie vor der Kamera von der Brigitte etwas gesagt, was wirklich umgehauen hat. Ich meine, ich würde jetzt annehmen, er hat einfach die besten Artisten oder ist die längste Tradition. Und so. Er hat gesagt, weil wir so anständig sind. Und er hat gesagt, ja, wenn der Zirkus ins Dorf kommt, hat es früher geheißen, nehmen Mädchen und Wäsche rein, der Zirkus kommt. Und eben das ist das, sie haben wieder wollen können kommen. Und
also anständig sein ist in dem Fall ein wichtiges Kriterium.
Also ihr könnt Mädchen und Wäsche rauslassen.
Also Winterthur ist auch bei uns ein technischer Mitarbeiter. Wir haben ungefähr 40 technische Mitarbeiter, die jetzt an dieser Produktion helfen. Weil in dieser Gegend, wo wir sind, dort ist der Hasler, dort ist der Briner, dort hat es Sanitärläden, dort hat es... Das ist ein Einkaufparadies.
Eben darum geht ja das Budget irgendwie nicht auf, oder? Wahrscheinlich. Wegen diesen guten Läden rund um euch. Aber wir haben verstanden. Ich merke... Ihr fühlt euch wohl hier in Winterthur und das freut natürlich die Winterthurerinnen und die Winterthurer sehr. Und ich nehme auch an, dass im Publikum noch die ein oder andere Frage wartet und euch wird gestellt werden. Sie dürfen also jetzt gerne auch Fragen stellen oder vielleicht auch mal ein Statement abgeben. Der Karls Kühnen, wo Sie jetzt hier live vor sich haben, tun Sie sich keinen Zwang an, es kommt jemand mit dem Mikrofon. Sie dürfen dann auch gerne Ihren Namen nennen und Ihre Frage stellen, damit das ein bisschen nicht ein abrupten Übergang nimmt, hätte ich noch eine letzte Frage von meiner Seite. 32 Jahre. Irgendwann wird es dann einmal 40 Jahre geben. Man denkt da vielleicht mal an ein Jubiläum oder man denkt da vielleicht auch mal an Aufhören oder an so etwas wie, ich hätte schon lange mal gerne etwas ganz anderes gemacht. Ich weiss, Sie sind im Moment jetzt ganz in einer anderen Phase. Es geht jetzt darum, die Produktion auf Beine zu stellen, aber ich nehme noch die Gedanken ein in weitere Jahre denkt, die sind bei euch auch rum. Nach 32 Jahren dürfte das ja auch sein, Brigitte Mag.
Gibt's Träume? Also ich denke im Moment immer, das überlebe ich nicht nur einmal. Das kann einfach. Also dann bin ich ja 5 Jahre älter und dann wird es noch grösser. Aber ich werde es überleben, ich weiß es. Also nein, vielleicht. Also ich selber habe eigentlich den Plan, das nächste Mal nicht mehr mitzuspielen. Vielleicht, ja, die Leute wollen die Leute sehen, runtergumpen und irgendwie...
Nicht so deins.
Wir fangen an, weißt du, so, ich überlege mir, ob die Gelenke das noch mitmachen. Und,
Aber heisst das, nicht mehr schauspielerisch mitmachen? Ja, ja. Gar nicht mehr
im Team mitmachen? Nein, nicht mehr schauspielerisch mitmachen. Und dann vielleicht in einer Abendregie oder so. Also schon auf dem Platz. Oder.
Okay.
Ja. Aber ich muss nicht mehr unbedingt jeden Abend. Oder ich habe das Gefühl, nicht, dass die Leute mich, dass ich nicht fehlen auf der Bühne. Es gibt mir ein sehr gutes Schauspielteam. Und man kann da zurücktreten, ohne dass mir etwas fehlt.
Okay, wie sieht es bei dir aus, Paul Weilmann? Hast du Zukunftsträume noch, die jetzt bei der Gassenschau vielleicht nicht kannst umsetzen?
Eben, ich habe mir jetzt gerade überlegt, ob du jetzt über die Zukunft der Gassenschau etwas wissen willst oder über mich.
Ja, mehr über dich jetzt mal.
Mehr so über mich. Das ist jetzt wirklich ein schlechter Zeitpunkt.
Festival. Der Paul wird gerne das Festival anschauen. Ich weiss
genau,
das.
Ja, richtig. Und sie wird eigentlich gerne Spezia Rara Geissen züchten.
Oh, so gut. Klingt aber auch nicht
schlecht. Das ist auch gut.
Ist ein bisschen bunte, oder?
Ja, ja, aber das kann ich nebenbei machen.
Nein, ich würd sehr gerne mal einen Sommer lang aufnehmen, eben Festival anschauen, andere Truppen, Europa reisen. Festival, wo Sachen in der Schweiz, muss man schon sehen, wir haben eine gute Qualität, was da kommt, aber sehr wenig. Mhm. Die grossen Sachen gehen rund um die Schweiz herum und die finden halt leider nicht da statt. Okay. Ich rede jetzt von so eben grossen Produktionen, Open-Air-Festivals.
Wo es kurz kommt, dass du dir das
kannst. Die kann ich mir nie anschauen, weil ich immer am Spielen bin.
Also du brauchst ein bisschen Inspiration oder mehr so einfach
die Inspiration, aber es ist auch ein bisschen Austausch und ich genieße das natürlich. Also ich tue das gerne anschauen. Mhm. Ich tue das auch gerne anschauen, nicht nur gerne machen.
Okay. Gut. Markus Heller, was hast du für Zukunftsträume? Dies oder jenseits von Karlskühne Gassenschau?
Ja, ich möchte noch die Welt anschauen.
Ja. In der Wintertour.
Also in Form von, es gibt ein
was
Timeout.
Was ist
hinter
Anniken oder so. Mal dort ein bisschen weiter schauen. Ja, ja, ich habe es, also ich bin ein bisschen von der Flügerei angefressen, bin leidenschaftlicher Pilot und will mal um die Kugeln herumfliegen.
Selber?
Ja, ja.
Das dann schon.
Und dann landen und abhocken, wo ich will. Und dort geniessen.
Und das im selber gebauten Flugzeug nehme ich an, oder?
Nein. Nein, es muss. In meinem selber gebauten habe ich eben keine Heizung.
Das könntest du noch erfinden, oder?
Ja, ja, aber das ist auch zu wenig schnell, das selber bauen.
Ernesto Graf, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich bin notorisch der Älteste vom Quartett und ich kann ein bisschen das Handicap, denke ich manchmal, wenn ich etwas mache, dann ich muss es dann so über 100% machen und dann nehme ich mir keine Zeit mehr für andere Sachen. Und darum habe ich dann gemerkt, wenn ich noch etwas anderes will, die Welt anschauen, auch hinter Winterthur. Und ja, ich habe vor ein paar Jahren angefangen Mountainbiken und bin da ziemlich angefressen und und wenn ich das noch will, dann habe ich gemerkt, muss ich das irgendwie jetzt machen. Nicht gut sagen, ich gehe dann in 10 Jahren irgendwo Downhill fahren, das kann ich jetzt allenfalls noch. Und dann habe ich gemerkt, ich muss mich einfach ein bisschen lösen können. Und darum bin ich eine Art zurücktreten oder austreten. Aber ich bin
natürlich also bist du nicht in der Regie drin, du bist nicht als Schauspieler gesehen, bin ich in der nächsten Produktion.
Ich tue dann noch ein paar Mal Zuschauer begrüßen in Winterthur, das mache ich dann schon noch. Das war ja meine Hauptrolle in den letzten Jahren. Und ich bin also Botschafter und verbreite die frohe Kunde. Und wenn meine 3 Kollegen im Endspurt Stress sind und die Medien kommen und etwas wissen wollen oder irgend so etwas, dann habe ich dann dafür noch ein bisschen Zeit. Dafür.
Okay. Aber dann kannst du das vereinbaren und wirst dem Quartett nicht fehlen, wenn du gehst biken.
Ja, ich hoffe es. Also ich habe auch geschaut, dass es einen guten Ersatz gibt für mich, der vieles von dem abdeckt, was ich gemacht habe. Und da ist ja mit der Miriam Frey grossartigen Ersatz vorhanden. Oder ja, also Nachfolge vorhanden.
Publikum, wer noch will wissen, was das dann genau heisst, kann dann vielleicht auch mit ihr noch das Gespräch suchen.
Wohnt ja in Winterthur, ist kein Problem.
Hat jemand eine Frage an die 4 kühnen Künstler? Oder möchte etwas sagen? Alle zufrieden und glücklich und ganz erwartungsfroh fürs neue Stück. Da hätten wir jemanden. Ja.
Was hat euch so lange zusammengehalten?
Freude am Theater machen, am Stück machen, schon. Von mir aus gesehen ist es eigentlich die Zusammenarbeit immer besser geworden. Dadurch, dass wir immer grösser geworden sind, haben wir uns auch ein bisschen spezialisieren können. Das heisst, jetzt von meiner Seite her habe ich immer mehr das können machen, was mir wirklich Freude macht. Früher hatte ich noch das Gefühl, ich muss auch Requisiten bauen. Und dann habe ich mich schaurig gewählt. Und jetzt kann ich Schnipp machen. Und das geniesse ich. Und, also nicht Schnipp machen geniesse ich, sondern ich geniesse es, dass ich das Gefühl habe, wir können wachsen und zusammenbleiben. Und wir haben immer das Gefühl gehabt, allein würden wir überhaupt nicht da stehen, wo wir stehen. Und die Geschichte, wir haben es also immer noch lustig zusammen. Und wir gehen sogar manchmal zusammen in die Ferien. Wow. Die Weihnachten sind wir zusammen Skifahren.
Alle vier
miteinander. Ja, der Ernesto nicht. Er tut nicht so gerne Skifahren.
Ich mache keinen Wintersport, Mountainbiken.
Das ist aber Zufall. Aber wir haben es lustig gehabt.
Also euch verbindet auch privat, nicht nur berufliches und künstlerisches. Kann man das?
Es ist nicht so, dass wir jetzt die grössten Freunde sind, aber wir haben so viel, es ist mehr wie ein Familienmitglied. Das heisst, du hast so viel erlebt zusammen und wir haben nicht eine Wut aufeinander. Das heisst, wir lachen gerne zusammen, wir sind eingespielt. Wir wissen, wir wollen einander nicht mehr verändern. Seit dem Moment, wo wir einander nicht mehr wollen verändern, ist es uns viel besser.
Wie lange ist das, der Prozess gegangen?
Bis du das, gestern ist schon, gestern habe ich beschlossen, ich will die anderen nicht.
Sehr gut.
Ja, Also, wenn ich an die Vergangenheit denke, wir haben also bald mit der Supervision mal angefangen. Also, wo es hat angefangen, brenzlig zu werden.
Hat es da so geklopft und tätscht auf der Bühne, wenn es bei euch Spannungen gegeben
hat? Zum Teil hat es da schon, ja. Also, gerade eine kleine Geschichte. Also, ich war ja eigentlich mal Buchhalter.
Ah, das auch noch?
Ich hatte den Job von Minister gehabt. Und dann nachher im Metalben Loch war es fest. Und, also, dort haben wir auf der Straße gespielt. Mhm. Und die Abmachung mit dem Veranstalter war, dass wir halbe-halbe machen, den halbe Hut, die Hutsammlung, und er eine kleine Gage gibt. Und ich habe dann die Hutsammlung bekommen von meinen Kollegen, die sind dann alle gesammelt, und es war ein tolles Fest. Die Band hat schon angefangen und ich habe unbedingt auch wieder dort hingehen. Da habe ich den Hut am Veranstalter gegeben und gesagt, schau mal, da ist unser Hut, zähl mal. Und bin selber auch ans Fest gegangen. Dann habe ich am Fest meine Kollegen getroffen und so. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist immer spannend gewesen, oder, wie viel das wir verdient haben. Und so. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe mit jemandem abgemacht und ich habe den Hut am Veranstalter gegeben, zum zählen. Was hast du gemacht? Und das ist mein letzter Tag als Finanzminister.
Ist denn das Geld wieder an euch hin? Also, das war dann nicht weg gewesen, oder?
Wie
ist denn das? Nein, schon nicht. Aber wir wissen natürlich nicht, was für ein Anteil vom Hut, dass wir dann zurückkriegen.
Er lebt jetzt in der Karibik.
Einfach so viel zur Neuität, das hilft manchmal. Alles klar. Also, wir sind nicht eine Gruppe, die immer Friede, Freude, Eierkuchen. Wir sind wirklich das Gegenteil, würde ich sagen. Aber wir haben das Glück gehabt, wie der Markus gesagt hat, dass wir uns nie geniert haben, Hilfe zu holen und die Konflikte ausgetragen haben. Wir haben wahnsinnig viel gestritten in diesen 30 Jahren. Aber wir sind immer daraus rausgekommen. Und wir haben uns nie geniert. Eben, es ist nicht, wir sind eher eine konfliktorientierte Truppe gewesen. Und durch das hat es aber einfach spannende Resultate gegeben. Mhm. Also ich bin überzeugt davon, wenn man das nicht macht, geht nicht in einem kreativen Job. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass wir es immer wieder geschafft haben, daraus rauszukommen und eben in die Ferien zu gehen oder das auch können trennen. Also, das tue ich manchmal selber, aber es geht. Also, wir machen heftige Auseinandersetzungen haben und den Raum verlassen. Und dann gehen wir zum Mittagessen und es ist okay.
Das ist aber für Leute, die uns nicht kennen.
Also, sie sind schockiert.
Die wollen dann nicht so mit uns zum Mittagessen.
Vielleicht noch kurz, ich habe da ein paar Wörter aufgeschrieben und ich bin nicht so schlau geworden, als was ich euch nennen würde. Es nimmt mich wunder, was ihr dazu sagt. Sind ihr ein Kollektiv? Sind ihr eine Familie? Sind ihr ein Unternehmen? Sind ihr einfach Freunde mit der künstlerischen Begabung als Gemeinsamkeit? Sind ihr eine eingeschworene Gemeinschaft? Wie würdet ihr euch bezeichnen? Kann man euch überhaupt bezeichnen?
Nein, man soll sich Billett kaufen und Kuh.
Gut, überlegen wir die Frage am Publikum. Vielleicht gibt es ja doch noch eine oder eine andere. Die einmalige Chance an Paul Weilenmann, der Brigitte Magen, Markus Heller und dem Ernesto Graf in corpore können eine Frage stellen. Jawohl, da ja, bitte.
Also als Winterthurer freut es mich natürlich immer wieder, dass ihr immer auch wieder auf Winterthur kommt. Mich nimmt es wunder, Streit ist vorne gefallen. Streitet auch andere Städte um eure Gunst? Also wendet euch auch andere Städte als Aushängeschild für ihre Stadt?
Also jetzt nicht so, dass es Getümmel ist, aber es gibt immer wieder, also mehrfach haben wir schon mal so Fragen gehabt, die uns hätten gerne wollen, weil, also ich finde, das ist ja auch ein Geh und ein Nein, wenn wir das wo hingehen in eine Stadt. Also wir bringen ja auch viele Leute hin, wir belegen eine Region oder ein Gelände mindestens mit einer Art Zauber, wo das Gefühl gibt, da läuft etwas Cooles, etwas, wo man Freude hat daran. Und also das ist dann eben schön, wenn es so aufgeht, dass wir halt auch gewisse Möglichkeiten haben in der Stadt, wo man irgendwie nicht wirklich bis zum bitteren Ende alle Ämter muss wirklich durchgehen und einzeln mit denen kämpfen und streiten und monatelange Geschichten mit Bewilligungsverfahren hat, die uns einfach wahrscheinlich töten oder das Ganze unmöglich machen. Aber andererseits offerieren wir ja dann auch etwas. Und darum hat es natürlich Städte oder Regionen gegeben, die gesagt haben, doch, die würden uns gut tun, das würde etwas bringen, wenn die kommt. Und ich denke sogar mit Aqua in Würlos, das ist ja gerade ein bisschen außerhalb des Kantons Zürich gewesen. Das hat mich am Anfang gestresst, weil wir lange nach etwas einen Platz gesucht, wo wir Aqua, also das Wasserstück spielen können. Und sind dann einfach auf die Idee, also gemerkt, wir müssen selber einen See bauen, weil wir keinen Seeanstoss kriegen für ein halbes Jahr, nie. Und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, in Kiesgruben zu suchen, weil das schon quasi ein Loch ist. Und sind dann in Würlos fündig geworden. Und ich habe zuerst gedacht, das ist jetzt wirklich schwierig, jetzt sind wir nicht mehr im Kanton. Und auch, wir haben irgendwie dann viel weniger Rückhalt und so. Und ich habe das Gefühl, am Schluss ist es eigentlich ein Glück gewesen, weil ich habe dann das Gefühl, es ist... Das haben wir am Anfang gar nicht mitgekriegt, erst als wir schon lange gespielt haben, dass der Kanton Aargau eben gesagt hat, wir wollen die haben, wir machen, dass das irgendwie halbwegs möglich wird, dass die da spielen können. Also offenbar haben wir dann zum Teil Bewilligungen gekriegt, die im Vornherein eigentlich gar nicht zu haben wären.
Vielleicht darf ich da noch eine Anschlussfrage stellen. Wie ernsthaft ist denn das? Also wenn jetzt ein anderer Standort kommt, wo eben auch findet, wir hätten euch gerne, das ist ja auch so ein bisschen Image-Geschichte. Ist Winterthur schon mal auch in Frage gestellt gewesen? Jetzt mal abgesehen davon, dass man vom Areal her nicht sofort immer gerade eine Lösung gehabt hat. Wäre also, einmal schon fast davon?
Also ich höre jetzt da noch mit einigem Erstaunen dem zu. Also mir ist eigentlich bekannt, dass manchmal Leute fragen, du könntest Karls König Assenschau am 65. Geburtstag spielen. Wir hätten noch so Anfragen, sind mir ein paar Mal gekommen. Da muss ich auch sagen, sie sind wahrscheinlich schon länger nicht mehr bei uns gewesen. Aber es ist natürlich so, dass wir wahnsinnig froh wären, wenn es mehr Plätze in der Schweiz gäbe. Und also wir sind ja auf einem Platz, wo mehr oder weniger über kurz oder lang wird überbaut. Mhm. Und wir wären wahnsinnig froh, wenn wir in Winterthur einen ähnlichen Platz würden finden. Es ist einfach schwierig. Mhm. Wir haben lange gesucht, wir haben in Winterthur etwa 10 Standorte schon mal abgecheckt, wo wir nicht sicher waren, ob wir da noch mal hinkommen. Und es hat keinen funktioniert. Mhm. Mhm. Vielleicht sind wir dann mal gezwungen, die Frage zu stellen in der Schweiz. Wo gibt es eine Stadt, wo uns gerne würde aufnehmen würde? Mhm. Sicher nicht ganz einfach.
Danke, Paul Weilenmann. Gibt es weitere Fragen? Ja, da vorne ist jemand.
Mich würde wundern, von den Zahlen her, wie ist das Verhältnis bei Ihren Einnahmen? Wie viel haben Sie von den Zuschauern und wie viel von Sponsoren? Also nur Grössenordnung.
Zahlenmensch.
Also Prozent, nicht Beträge.
Also Grössenordnung ist fast alles von Billett. Wir leben von den Zuschauern, die kommen schauen.
Aber ihr habt Sponsoren?
Wir haben schon Sponsoren. Ja, ja. Also, Ich meine, wir leben ja nicht allein auf dieser Welt und wir brauchen zum Beispiel gerade für die Bühne brauchen wir so viele Materialien, das ist nur schon von dem her lässig, wenn man mit Leuten eben zusammen schafft, die werden dann zum Teil halt eben Sponsoren oder Lieblingslieferanten, die auch irgendwie dann als Logo erscheinen und so weiter. Und bei den Medien ist es ähnlich, also wir müssen ja irgendwie der Menschheit klar machen, dass wir spielen und dann muss man, sagen wir, Inserat machen oder Radiospots machen und die sind extrem teuer, wenn man die zu 100% zahlt und für das sind Sponsoren natürlich auch gute Sachen, wo man zusammen schaffen kann, wo man denen etwas offerieren kann und wo wir dafür aber auch günstige Möglichkeiten haben, um dann quasi das weiterzugeben. Inklusive eben dem Hauptsponsor, wo eigentlich auch sehr viel Kommunikation macht, wo eine Wochenzeitschrift hat, wo eine von den grössten ist in der Schweiz und so weiter. Also dort haben wir einfach den Gegenwert und das ist uns das, was es uns bringt. Aber rein vom Geld her, das wir jetzt kriegen würden, das ist sicher ein anständiger Betrag. Aber im Verhältnis zum Gesamtbudget bzw. zu den Billeteinnahmen ist das verschwindend.
Also mehr als 80 oder 90%?
Ja.
Durch Billet finanziert. Okay. Also ein florierendes KMU, kann man sagen, oder?
Dann geben Sie eben auch gerne aus.
Eben, hat man eben gehört. He? Weitere Fragen? Wir haben noch eine, bevor wir dann zum Schluss kommen.
Ja. Darf ich noch schnell fragen? Vorher haben wir ja von den Billetteinnahmen geredet und die haben von den Sponsoren geredet, aber haben nie von der Gastronomie geredet. Besteht, ist die Gastronomie in den Billetverkauf enthalten oder ist das ein separater Teil, wo irgendein Fremder die Gastronomie betreiben tut, wo ihr da ausgelagert habt?
Das ist meine Frage. Wer ist der Gastronomie-Chef?
Also, Fremden ist ein bisschen übertrieben. Es sind gute Freunde, die machen das seit 1995. Es sind immer die gleichen. Und die Gastronomie gehört nicht uns, weil wir wissen nicht so gut, welche Spaghetti-Sorte geeignet ist, um so viele 100 Portionen pro Abend zu kochen und dass sie auch noch gut sind, wenn man sie dann isst. Wir haben andere Sachen, die wir besser wissen. Darum haben wir gesagt, das sollen die Leute machen, die das wirklich auch kennen und gut können. Und wir haben das Glück, dass wir wirklich Leute haben, die gut zu uns passen, die immer frisches Zeug, Bio, weiss nicht was, kein Convenience-Food, die kochen alles auf dem Platz. Ist nicht ganz billig, aber es ist durch das auch irgendwie authentisch und passt in dem Sinn sehr gut zu uns. Und die geben uns ein paar Prozent davon, weil wir ihnen quasi die Leute bringen und einen Haufen Infrastruktur zur Verfügung stellen. Aber von dem leben wir auch nicht. Also wie gesagt, es kommt wieder aufs Gleiche raus. Wir leben von den Billets schlussendlich. Und wir finden das einfach, es gehört quasi zum Gesamterlebnis von einer Gassenschau Abend, dass man einen Ort kommt, wo speziell ist, wo man nicht jeden Tag hingeht, dass man die Möglichkeit von idealerweise für aussen bis Sonnenuntergang kann etwas essen, einen Joggen schauen und nachher noch einen Schlummertrunk nehmen.
Genau, da muss man ja sagen, dass der Gastro-Teil wahnsinnig viel fürs Ambiente auch beisteuert und dass er wirklich einfach ein Gesamterlebnis ist. In dem Fall wird das auch das Jahr wieder so sein. Ja, Nestograf, ist das genau. So. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Sie, dass Sie gekommen sind und vor allem für meine vier Gäste, dass ihr alle miteinander kommen konnten. Ist nicht selbstverständlich in dieser Phase, in der ihr euch jetzt gerade befindet. Stressig, sehr viel auch Zweifel und Fragen, die ihr noch gar nicht könnt beantworten könnt. Wir alle wünschen euch natürlich nur das Beste und uns natürlich eine genussreiche Vorstellung, wenn sie dann ab dem 9. Juni dann los geht. Paul Weilenmann, vielen Dank. Brigitte Mag, vielen Dank. Markus Heller und Ernesto Graf, herzlichen Dank, dass ihr da sind. Ich möchte noch ganz kurz, bevor es zu Ende geht, noch auf den nächsten Stadttag hinweisen. Es wird bei uns sein, am Donnerstag, 28. April, der Hassan Kandil. Er ist angeblich der beste Sandwichmaker von Winterthur und glaube nicht nur da, sondern hat glaub, ein paar ganz spannende Geschichten über sich, sein Leben und seinen Hintergrund zu erzählen. Er wird, eben, wie gesagt, am Donnerstag, 28. April, am 7. hier in der Kohlmein sein. Wer einen Stadttag mal verpasst oder vielleicht das möchte weiterempfehlen, man kann den Podcast abladen auf www.stadttag. Dort finden Sie auch alle aktuellen Informationen zum Programm. Und wer den Stadttag unterstützen will, kann sich dort auch einschreiben und Mitglied werden. Jetzt wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Abend. Kommen Sie gut heim und schön sind Sie da gewesen.